Ja, lasst uns vor der Verkündigung von Gottes Wort noch beten. Ja, Herr unser Gott, danken dir für diese herrliche Perspektive, von der wir gerade lesen durften, von der himmlischen, wunderbaren Stadt, die ja von deiner Gegenwart geprägt ist, wo du ja der Tempel bist, wo du ja das Licht bist, wo du ein und alles bist für die, ja, die dort in deiner Gegenwart sind. Ja, und Herr, wir freuen uns auf diesen Tag, wir schauen nach vorne auf diese Gemeinschaft, die wir mit dir haben werden, und bitten dich, dass du uns jetzt in der Zeit, bis wir dort sein werden, noch Stärkung mit auf den Weg gibst, dass wir ja auf unserer Pilgerreise gestärkt werden mit dem Wort des Lebens, dass es uns kräftigt, dass es uns zurüstet, dass es uns hilft, dort gut anzukommen. Ja, Herr, dass du uns segnest durch dein Wort, dass du uns begegnest und dass du mit uns gehst auf diesem Weg und uns erhältst ganz nah bei dir. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen. Ja, liebe Geschwister, diese Predigt heute Morgen, sie ist überschrieben mit dem folgenden Satz: Leuchtet als Kinder Gottes mit dem Wort des Lebens im Dienst für andere. Und der Predigttext für heute Morgen, er wird sein Philipper 2, die Verse 14 bis 18. Noch einmal, leuchtet als Kinder Gottes mit dem Wort des Lebens im Dienst für andere. Ja, wir befinden uns in diesem Philipperbrief jetzt schon eine ganze Zeit lang und studieren miteinander das zweite Kapitel. Dieses herrliche zweite Kapitel, was uns im Anfang aufruft zu einer Gleichgesinntheit unter Christen. Wir haben betrachtet, wie der Apostel Paulus die Philipper dazu aufruft, eines Sinnes zu sein und auch demütig gesinnt zu sein, wie Jesus Christus ihr Herr es war. Wir haben diesen Philipper-Hymnus betrachtet, dieses Lied, was in den Versen ja 5 bis 11 uns ja entgegenscheint mit einer Herrlichkeit von Jesu Erniedrigung, was er für uns getan hat, dass er für uns arm geworden ist, ja, gestorben ist, sogar am Tod, einen Tod am Kreuz. Aber dass er auch erhöht wurde, haben wir gesehen. Wir haben gesehen, wie Paulus beschreibt, dass Christus über alle Maßen erhöht wurde, sodass er jetzt einen Platz einnimmt, wo jedes Knie sich vor ihm beugen wird und jede Zunge bekennen wird, dass er der Herr ist. Ja, Jesus Christus, er herrscht jetzt in dieser Sekunde. Ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, und er spricht durch sein Wort zu uns und verkündigt uns seinen Willen, das, was wir tun und wie wir leben sollen. Ja, er wurde arm für uns, damit wir durch seine Armut reich werden. Und in der letzten vorhergehenden Predigt hatten wir dann diese ja schwierige Tatsache, die Paulus schreibt, betrachtet, wo er sagt, bewirkt eure eigene Errettung, ja, denn Gott wirkt in euch. Die Verse 12 bis 13. Dabei hatten wir dann gelernt, dass es nicht darum geht, unsere eigene Wiedergeburt zu bewirken, sondern darum, das uns geschenkte Heil in Christus in unserem täglichen Leben auszuleben. Und auch in dem Text, den wir heute betrachten, dürfen wir in all den Geboten und Anweisungen, die wir hören, nicht den aus den Augen verlieren, der zu uns spricht. Nämlich Jesus Christus. Er ist derjenige, den Paulus eindrücklich vor Augen hatte, der für uns den gesamten Gehorsam, wie Diego es bereits gesagt hat, erfüllt hat, der alle Gebote gehalten hat. Und so dürfen wir in einem neuen, erneuerten Leben wandeln und dazu fähig gemacht werden, und bereit gemacht werden, selber ihm nachzueifern und ihn nachzuahmen und seinem Beispiel zu folgen. Die Philipper und auch wir werden dazu ermutigt, von ganzem Herzen uns dem Herrn Jesus Christus hinzugeben und es zuzulassen, dass in jedem Lebensbereich die Folgen der Errettung sichtbar werden. Und daraufhin wirkt Gott in den Christen. Er hat das gute Werk begonnen und jetzt arbeitet er daran, es zur Ausformung zu bringen, und auch er wird es in Zukunft vollenden. Ja, lasst uns miteinander den Text lesen, Philipper 2, die Verse 14 bis 18. Tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens festhaltet, mir als Grund zum Rühmen auf den Tag Christi, auf das ich nicht vergeblich gelaufen bin, auch nicht vergeblich gearbeitet habe. Wenn ich aber auch als Trankopfer über das Opfer und den Dienst eures Glaubens gesprengt werde, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Ebenso aber freut auch ihr euch und freut euch mit mir. Ja, wir wollen dies in drei Punkten betrachten. Erstens, lasst das Murren, leuchte vielmehr. Zweitens, halte fest am Wort des Lebens. Und drittens, lebe deinen Glauben als priesterlichen Dienst. Paulus, er kommt von einem allgemeinen Prinzip zu einer greifbaren, konkreten Veranschaulichung. Denn er sagt uns hier, was sind denn die Folgen, wenn Gott mit seinem Frieden und seiner Gnade in den Philippern am Werk ist. Ja, diese Verse 14 und 15, wir wollen sie unter diesem ersten Punkt betrachten. Lass das Murren, leuchte vielmehr. Murren. Ja, ist das nicht etwas, was uns allen ganz gut bekannt ist? Es heißt doch, dass wir Deutschen uns immer über etwas beschweren können, wenn nicht über das Wetter. Und das stimmt eigentlich auch. In einem Berufsfeld, das ich habe, wie meinem, was draußen an der frischen Luft arbeitet, da ist man doch der Witterung direkt ausgesetzt. Da wird es einem schnell zu kalt, zu nass, zu heiß. Aber es geht nicht nur uns so. Alle Menschen können gut murren. Sie können sich gut beschweren. Sie können darüber klagen. Sind wir frei davon? Wie oft beschweren wir uns über die Zustände? Dabei hätten wir doch viel Grund zur Dankbarkeit. Machen wir uns nicht alle daran schuldig, dass wir beklagen, murren, nörgeln, da wo es eigentlich Dankbarkeit sein sollte? Und Paulus, er ruft hier die Philipper auf, alles, wirklich alles ohne Murren und Zweifel zu tun. In der neuen Genfer Übersetzung wird es übersetzt mit: Verbannt alle Unzufriedenheit und Streitsucht aus eurer Mitte. Und wir können uns ganz gut vorstellen, dass der Apostel Paulus da auch eine ganz bestimmte Situation oder bestimmte Situationen vor Augen hatte, wie die Erfahrungen im alttestamentlichen Gottesvolk waren beim Auszug aus Ägypten. Und er vergleicht es. Er dachte wahrscheinlich an 5. Mose und 31 und 32, wo Mose über das Verhalten des alttestamentlichen Gottesvolkes spricht und von den Befürchtungen über sie, die er kurz vor seinem Tod geäußert hatte. In diesem Text, 5. Mose 32, Vers 5, auch Lied des Mose genannt, da finden wir eine ähnliche Formulierung wie hier in Philipper 2, Vers 15. Dort heißt es: Es versündigte sich gegen ihn eine verkehrte und verdrehte Generation. Nicht seine Kinder sind sie, sondern ihr eigener Schandfleck. Wenn Paulus also hier aufruft, alles ohne Murren und Zweifel zu tun, so war ihm sicherlich dieses Volk bewusst, was 6 Wochen, nachdem sie aus Ägypten ausgezogen sind und in der Wüste war, schon anfing, sich zu beschweren. Sie murrten und grollten gegen Mose und Aaron und damit auch gegen Gott. Aber warum war das zu tadeln? Warum war das ein Problem? Es drückte eine tiefe Undankbarkeit aus, die sonst nicht sichtbar gewesen wäre. Das Volk Israel hatte Gottes rettende Gnade erlebt, wie er es aus der Sklaverei von Ägypten befreit hatte, und sie hatten sein großes Wunderwirken gesehen und direkt erlebt, und trotzdem waren sie unzufrieden in höchstem Maß. Diese murrende und beklagende Haltung, sie dankt Gott nicht für seine Fürsorge. Sie ist geprägt von Lieblosigkeit und von Stolz gegenüber anderen, und sie verleugnet die Gnade Gottes in jedem Lebensbereich. Sie bekommt Manna als Essen und verlangt nach Wachteln. Sie erhält Wasser in der Wüste und hätte lieber Wein im Becher. Dieses Murren und Beklagen, es ist das genaue Gegenteil von dem geduldigen Ertragen und der Selbsterniedrigung, die wir in den Versen vorher gelesen hatten. Wie Jesus gelebt hat in einer demütigen Gesinnung als Knecht, der das, was Gott ihm verordnet hat, freiwillig auf sich genommen hat. Es ist hier also eine negative Formulierung, wie sich unsere Errettung im Leben eines Gläubigen nicht sichtbar werden soll. Das heißt, wenn wir murren, wenn wir unzufrieden sind, dann wird diese Errettung nicht sichtbar. Daher die Aufforderung des Paulus: Leuchte viel mehr. In diesem Vers 15 heißt es, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt. Paulus erlehrt uns hier nicht nur, dass wir unsere sündigen Verhaltensmuster, also murren, beklagen, beschweren, ablegen sollen, sondern auch, was wir anlegen sollen, nämlich Christusähnliche Eigenschaften, dass wir die entwickeln und fördern sollen. Leuchten, tadellos sein, lauter sein, leuchten wie Himmelslichter. Ja, eine für uns ganz passende Illustration dafür ist der Amerikaner Paul Alexander. Er starb vor 2 Wochen am 11. März 2024 und er war weithin dafür bekannt, dass er der Mensch war, der am längsten in einem Gerät gelebt hat, nämlich der sogenannten eisernen Lunge. Als Kind erkrankte er schwer an der Krankheit Polio, der Kinderlähmung. Es gab damals noch keine Impfung, so wie heute dagegen, und er konnte dort im Alter von 8 Jahren innerhalb weniger Tage und Wochen nicht mehr Arme, Beine und den Kopf bewegen. Er konnte nicht mehr selbstständig atmen und er musste fortan in einer 600 Kilogramm schweren Stahlröhre liegen, der sogenannten eisernen Lunge. Dieser Apparat, der sorgte durch Veränderung der Druckverhältnisse dafür, dass Paul Alexander am Leben blieb. Und er war seit diesem Zeitpunkt auf beständige Hilfe angewiesen. Der Apparat wurde bei ihm zu Hause aufgestellt. Er konnte per Heimunterricht seinen Schulabschluss machen, danach sogar ein Jurastudium, dass er sogar Anwalt wurde. Über einen Strohhalm bediente er Stifte zum Schreiben und sogar einen Computer. Aber er war immer noch ein Sünder. Es war von ihm bekannt, dass er an Orte ging, die unrein waren. Er ließ sich halt dorthin bringen. Aber eines Tages kam er zum Glauben an Christus. Auch er war ein Sünder, der durch Christi Gnade gerettet wurde. Fortan las er viel in der Bibel. Und er konnte über seine frühe Erkrankung im Kindesalter schließlich bekennen: Ich danke Gott dafür. Gott hat mich überleben lassen, während viele andere an Polio gestorben sind. Gott sah mich und sagte zu mir: Paul, du bist noch nicht bereit zu sterben und wir sind noch nicht bereit für dich. Also mach dich an die Arbeit. Er konnte trotz dieser Erkrankung und Behinderung ein dankbares, zufriedenes Leben führen und bleibt dafür uns ein Glaubenszeugnis. Kommentare unter seinen letzten YouTube-Videos lauten so: My heart goes out to you. I wonder why the rest of us even complain about anything. Also mein Herz, ja, ist bewegt. Ich frage mich, warum überhaupt irgendjemand von uns sich über irgendetwas beschwert. Und ein anderer Kommentar: This is why I try to complain very little. People like him went through the worst things imaginable and a more appreciative. He has survived, he is still suffering, but he survived polio, that's amazing. Such a positive attitude for the situation he is in. Also ich verstehe nicht, warum Leute sich überhaupt über etwas beschweren. Dieser Mann hat sein ganzes Leben mit dieser Behinderung gelebt und er hat sich so gut wie nicht darüber beschwert. Es ist wunderbar. Und genau diese positive Lebenseinstellung, sie sollte für uns Christen die Norm sein. Wir dürfen uns daran erinnern, dass wir Kinder des himmlischen Vaters sind. Deshalb sollen wir uns von dieser Gesinnung des Murrens abwenden, da sie nicht mit dem Glauben vereinbar ist. Ja, dafür ist Paul Alexander für uns ein Beispiel geworden. Auch Jesus sprach in Johannes 6, Vers 43 und 44 zu uns: Murrt nicht. Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zu mir führt. Ja, und wir, die wir an ihn glauben, wir wissen, dass der Vater uns zu Jesus gezogen hat, dass er uns gegenüber großherzig und gnädig ist. Und nun fordert er uns dazu auf, diese Gnade, die er uns erwiesen hat, in unserem Leben durchscheinen zu lassen, indem wir ein frohes und ein dankbares Herz entwickeln und damit auch anderen gegenüber unser Licht leuchten lassen. Ja, Gott eine Freude zu machen, indem in unserem Leben sein Charakter widergespiegelt wird, das gleicht dem Versuch eines kleinen Kindes, ein Bild zu malen von seinem Papa. An die Väter und Mütter unter euch: Habt ihr das bereits einmal bei euren Kindern gesehen? Also meistens ist das so ein Strichmännchen, das hat einen riesen dicken Kopf, manchmal auch einen übergroßen Bauch und ein paar einzelne Haare auf dem Kopf. Und dann kommt dieses Kind voller Stolz zu euch und sagt, wie zum Beispiel die Tirza, zu ihrem Papa: Guck mal, Papa, ich habe uns gemalt. Das bin ich und das bist du. Du hältst meine Hand. Ich sage euch, da müsst ihr drüber lächeln. Da müsst ihr mal drüber lachen auch und euch freuen. Aber es kann auch sein, dass ihr davon gerührt seid und auch mal eine Träne verdrückt, wenn dieses kleine Wesen dort vor euch steht, das euch einfach bedingungslos liebt und das ihr bedingungslos liebt und es ist euer Kind. Und ihr nehmt es mit Freude und Dankbarkeit an, was das Kind für euch tut. Ja, Gott, er hat ja die Familie geschaffen und er hat auch diese familiären Situationen geschaffen, um uns etwas von sich zu offenbaren. Er zeigt uns durch das Bild, dass er unser Vater ist und wir seine Kinder sind, zeigt er uns, dass wir ja zu ihm kommen dürfen, weil er uns liebt und weil wir seine Geschöpfe sind. Und so tadelt Gott unser künstlerisches Unvermögen nicht, vielmehr tut er das Gegenteil. Er freut sich darüber und begrüßt es, wenn wir, seine Kinder, etwas aus Liebe und Dankbarkeit ihm gegenüber tun. Also lasst uns nicht zu denen gehören, die murren und die damit ihren knechtischen Geist zum Ausdruck bringen, sondern lasst uns durch Dankbarkeit die Frucht des Geistes der Sohnschaft hervorbringen. Und lasst uns täglich ins Gedächtnis rufen, ich bin ein Kind Gottes, welch ein Vorrecht, und damit ein dankbares, zufriedenes Leben führen. Und dieser Ausspruch leuchtet wie Lichter in der Himmelswelt. Das ist etwas, was wir uns auch vorstellen müssen, dass es wirklich gesehen wird von den Menschen. Da ist zum Beispiel dieser eine Christ, ein Gärtner bei einer Baumschule, wo ich ab und zu vorbeikomme, und er hat ein Leuchten in den Augen. Und er bezeugt Jesus Christus durch Wort und Werk. Also auch durch seine innere Haltung gegenüber den anderen Menschen, sodass sogar einige andere Menschen viele Kilometer weiter entfernt noch berichten von seiner Freundlichkeit und seinem Zeugnis. Ja, dieses christliche Zeugnis, es hängt nicht nur davon ab, was wir sagen, ja, das ist auch absolut wichtig, aber es hängt auch davon ab, was wir sind und wie wir sind. Sinclair Ferguson, er fragt uns, wie oft verleugnen wir die Wahrheit des Evangeliums durch die innere Gesinnung, in der wir sprechen, oder durch die Neigungen in unserem Leben, die so gar nicht mit dem Evangelium in Einklang stehen. Aber, so sagt der Apostel, wenn wir unsere Erlösung, die wir im Einssein mit Christus haben, herausarbeiten und diese negativen und positiven Ermahnungen zu Herzen nehmen, dann wird unser Leben zu einem mächtigen Zeugnis für unsere Mitmenschen. Wir sind uns dessen vielleicht nicht bewusst, aber sie werden es nicht übersehen können. Sie werden entweder zu Christus hingezogen oder sie werden ihn verwerfen. Es wird nicht ohne Folgen bleiben. Jesus hat uns gesagt, dass wir das Licht der Welt sind. Und wir sollen dieses Licht leuchten lassen. In gleicher Weise sagt Paulus, dass wir leuchten wie Himmelslichter in der Welt. Und er sagt es, indem wir das Wort des Lebens festhalten. Das ist unser zweiter Punkt. Halte fest am Wort des Lebens. Vers 16 lese ich nochmal vor. Indem ihr das Wort des Lebens festhaltet, mir als Grund zum Rühmen auf den Tag Christi, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, auch nicht vergeblich gearbeitet habe. Ja, außerhalb vom Neuen Testament, da wird dieses Wort, was hier mit Leuchten über Lichter übersetzt wird, auch für Navigationsleuchten gebraucht, also für Lichter, die uns den Weg weisen. Es mag auch sein, dass Paulus hier die Helligkeit und Schönheit der Sterne im Blick hat, von denen wir heute Morgen auch in dem Lied schon so wunderbar gesungen haben, und dass er in Erinnerung hat, wie er auf hoher See war und man sich dort an nichts orientieren konnte als allein bei Nacht an dem Sternenhimmel, und dass auch er vor Augen hatte, wie Seeleute ihren Weg finden, wenn nichts als Wasser zu sehen ist. Er hatte auf seinen vielen Reisen bestimmt öfter die Gelegenheit zu sehen, wie sich die Seemänner anhand der Sterne auf hoher See zurechtfinden. Und wenn er jetzt schreibt, leuchtet wie Himmelslichter, dann meint er damit, dass wir in dieser sonst so dunklen Welt das helle Licht des Evangeliums aufleuchten lassen sollen, sodass auch andere Menschen den sicheren Hafen finden können, der allein in Jesus Christus zu finden ist. Und dazu, sagt er ihnen, ist ihre Aufgabe, am Wort des Lebens festzuhalten. Das heißt, dieses Wort der Bibel ist für uns absolut wichtig. Wir brauchen unsere Bibel jeden Tag. Jesus sagte, ein Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Geschwister, haltet fest an diesem Wort. Lasst es euch durch nichts anderes wegnehmen. Haltet es fest. Und dieses Wort, von dem wir nicht lassen sollen, dem wir all unseren Wandel unterwerfen sollen, es soll uns in allen Dingen leiten. Denn es verheißt uns auch das Leben. Es heißt das Wort des Lebens, weil es das Leben verheißt und verleiht. Durch das göttliche Wort, ja, werden wir lebendig, weil es uns das Leben zuspricht. Oben hatte Paulus gesagt, wir sollen unsere Rettung bewirken. Und hier sagt er uns, wir sollen am Wort des Lebens festhalten. Gläubige, die dieses Licht, das Wort des Lebens festhalten und verbreiten, sie zeugen von diesem Evangelium. Es wird auch in 1. Petrus 1, Vers 23 als das lebendige Wort bezeichnet und in 1. Thessalonicher 1, Vers 9, das zum Dienst für den lebendigen Gott aufruft. So zeigen die Gläubigen den Charakter des Herrn Jesus selbst wieder, der von dem Apostel Johannes auch das Wort des Lebens genannt wird in 1. Johannes 1, Vers 1. Christus gewinnt so Gestalt in uns. Und seine Charakterzüge werden dann im täglichen Leben sichtbar. Ja, hast du dieses Wort des Lebens begriffen? Hast du es, dass dieses Wort des Lebens, das Evangelium, gehört und verstanden? Wir haben es heute Morgen schon betrachtet bei Gesetz und Evangelium. Aber wir können es nicht oft genug hören, dass der Gott, der uns geschaffen hat, uns, die wir in Sünde gefallen sind, seinen Sohn gibt, den Messias Jesus Christus, der am Kreuz von Golgatha sein Leben gibt für uns und, wo wir an Ostern nächste Woche wieder auch dran denken werden, der aufersteht und vom Tod aufersteht und in den Himmel auffährt und uns aufruft dazu, an ihn zu glauben, ja, Buße zu tun von unseren Sünden, uns auf seinen Namen taufen zu lassen und der Gemeinschaft, der Gemeinde hinzugefügt zu werden und dort dieses Wort des Lebens wirklich zu leben und täglich darin zu wandeln, so wie es heißt von der ersten Gemeinde, von den ersten Christen am Anfang der Apostelgeschichte, sie aber blieben beständig in der Lehre der Apostel, also auch am Wort des Lebens, hatten Gemeinschaft untereinander, blieben beständig im Brotbrechen und im Gebet. Wenn die Philipper auf eine solche Art und Weise leben, dann wird am Tag Christi deutlich werden, dass der Apostel nicht vergeblich gearbeitet hat. Er sagt hier, haltet fest am Wort des Lebens, mir als Grund zum Rühmen auf den Tag Christi, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, auch nicht vergeblich gearbeitet habe. Also, er gibt ihnen ein Argument, ein Grund, warum sie daran festhalten sollen, nämlich Paulus zum Ruhm, ihm zum Rühmen. Geht es jetzt Paulus darum, sich selbst darzustellen? Eigentlich ist er doch viel zu bescheiden dafür. Er sagt doch an anderer Stelle, dass vor dem Richterstuhl Gottes jeder Mund verstummen wird. Dass es keine Gelegenheit geben wird, sich zu rühmen. In Römer 3, Vers 19, 27. Und jetzt fordert er die Philipper auf, ihm dabei behilflich zu sein. Klingt das nicht egoistisch? Nein, es ist keineswegs egoistisch, dass Paulus sich rühmt, wenn die Philipper am Wort des Lebens festhalten. Denn seine Arbeit ist eine Frucht der Gnade Gottes. Er hatte sich zum Ziel gesetzt, sich allein des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus zu rühmen, durch das er der Welt gekreuzigt ist und ihm die Welt, Galater 6, Vers 14, aber das ist der gleiche Grund zum Rühmen, wenn Christus in den Philippern Gestalt gewinnt und sie so leben, wie er gelebt hat und ihm nacheifern. Es kann auch sein, dass sein Dienst verunglimpft wurde, wie es in Korinth passierte, und dass er ein weiteres Argument ins Feld führt, damit die Philipper Christus dienen, indem er sagt, wenn ihr mich liebt, dann lebt auf die Art und Weise, die es mir erlaubt, meinem Herrn Jesus zu zeigen. Schau auf die Frucht der Gnade in den Philippern. Und eine Anwendung für dich, auch du hast christliche Leiter, Vorbilder in deinem Leben gehabt, die sich für dich abgearbeitet haben. Sei daher dankbar dafür und tue das, was sie dir auch gesagt haben, dass du am Wort des Lebens festhältst. Wenn sie noch am Leben sind, bete für sie, diene ihnen. Und wenn sie auch nicht mehr leben, wenn sie, wo Paulus, wo wir auch im nächsten Punkt zu kommen, davon spricht, dass er davon von seinem Tod und von seinem Abscheiden, wenn er gestorben ist, so wirst du ihnen doch am Tag Christi eine größere Freude machen können, wenn du dein Heil in Jesus mehr im Alltag auslebst in der noch dir verbliebenen Zeit. Kommen wir noch zu dem dritten Punkt. Lebe deinen Glauben als priesterlichen Dienst. Verse 17 und 18. Dort heißt es, wenn ich aber auch als Trankopfer über das Opfer und den Dienst eures Glaubens gesprengt werde, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Ebenso freut auch ihr euch und freut euch mit mir. Der Apostel Paulus, er appellierte hier an die Philipper, durch ihr Verhalten dazu beizutragen, dass er sich bei Jesus rühmen darf, nicht vergeblich an ihrem Seelen und an ihrem Heil gearbeitet zu haben. Und sein größtes Motiv dabei war seine Liebe zu ihnen, dass er sogar bereit war, sein eigenes Leben für sie hinzugeben. Wir hatten das bereits im ersten Kapitel in den Versen 20 bis 23 gesehen, wo es ihm auch am wichtigsten ist, dass Christus an seinem Leib groß gemacht wird, sei es durch Leben oder Tod. Und dass, wenn er noch im Fleisch bleibt, dass es für ihn eine Frucht ist, ihnen weiter zu dienen. Und wenn er stirbt, dass er auch dazu die Bereitschaft hat, sein Leben für Jesus und für seine Gemeinde hinzugeben. Und er spricht hier von dem Trankopfer und dem Opfer und Dienst eures Glaubens, über den er als Trankopfer gesprengt wird. Damit verweist er auf den alttestamentlichen Brauch, dass man Wein vergießt beim Hauptopfer, hauptsächlich Wein, wie ihr es nachlesen könnt in 4. Mose 15 ab Vers 5 und folgenden, wo Gott im Gesetz verlangt hat, dass die Priester für die Sünden des Volkes Opfer darbringen mussten und durch das Blut der geschlachteten Tiere sollte dann symbolisch Gottes Zorn besänftigt werden, da jede Sünde ja die Todesstrafe nach sich zieht. Und zusätzlich zu den als Brandopfer dargebrachten Tieren wurden noch sogenannte Trankopfer und Speisopfer dargebracht. Dabei blieb aber das tierische Opfer, das Hauptopfer. Und das Trankopfer, es war sozusagen etwas, was dazu kam. Finden da zwar auch Ausnahmen in 1. Mose 35, 14 und 2. Samuel 23, 16. Aber wir können vermuten, dass dadurch der Apostel sich und seinen Dienst niedriger stellt als den Dienst und den Glauben, ja, den aufopferungsvollen Dienst der Philipper. Dass es also neben dem Trankopfer, was er selber darbringt, ein ein größeres und ein wichtigeres Opfer gibt, nämlich, was er hier sagt, das Opfer und den Dienst eures Glaubens. Paulus beschreibt also das Glaubensleben der Philipper und den daraus hervorkommenden Beweis ihres Dienstes, also die auch an ihn gesandte Gabe, als etwas, das Gott als Opfer dargebracht wurde. Ja, können auch hier noch einen Exkurs machen über das Priestertum aller Gläubigen, aber das wollen wir jetzt mal außen vor lassen. Wir wollen aber sagen, dass das Opfer, was sie darbringen, was Gott dargebracht wird, der Glaube ist und der damit verbundene Dienst der einzelnen Christen und damit dann auch der ganzen Gemeinde. In Philipper 4, Vers 18 könnt ihr mal kurz aufschlagen, da habt ihr auch nochmal diese Anspielung von Paulus, dass der Dienst und die, vor allem die Gabe der Philipper, was sie ihm senden, ein Opfer ist. Ich lese Philipper 4, Vers 18. Dort heißt es, ich habe aber alles erhalten und habe Überfluss. Ich habe die Fülle, da ich von Epaphroditus das von euch Gesandte empfangen habe. Einen duftenden Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Und wahrscheinlich war dieser Dienst der Philipper wirklich aufopferungsvoll. Das heißt, er war wahrscheinlich sogar mit Leid verbunden. In Kapitel 1, Vers 29 hatten wir gesehen, dass Paulus sagt, es ist ihm im Blick auf Christus nicht geschenkt worden, allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Sie mussten also im Glauben und im Dienst für Jesus auch durch schwere Zeiten hindurch und haben sich auch davon nicht abschrecken lassen. Und Paulus sagt sozusagen, das ist Gott angenehm, dass ihr, obwohl ihr leidet, obwohl ihr es euch nicht gut geht, dass ihr trotzdem mir eine Gabe sendet und bereit seid, mir zu dienen, einen aus eurer Mitte sendet, Epaphroditus, dass er mir hilft. Das ist ein Dienst, der ist Gott wohlgefällig. Und auch in 2. Timotheus 4, Vers 6 spricht Paulus davon, dass er schon als Trankopfer gesprengt wird und dass die Zeit seines Abscheidens gekommen ist. Ja, Paulus, er war bereit, bis zum Äußersten zu gehen für den Dienst für Christus und für seine Gemeinde, für die Gläubigen. Er war bereit, sozusagen sein Lebensblut als Trankopfer auszugießen auf ihren aufopferungsvollen Dienst, ihren aufopferungsvollen Glauben zu ergänzen. Und weil er sie liebte, freute er sich mit ihnen über das, was Gott in ihrem Leben getan hat. Und da war es nur natürlich, dass er sie auch dazu aufgefordert hat, dass sie sich mit ihm freuen. Merkt ihr, er hat dieses Opfer und diese Herzenshaltung gerne gehabt. Also er hat gerne gedient. Und er hat nicht mit Zähneknirschen gesagt, muss ich das jetzt schon wieder für die tun? Nein, es war seine Freude und er hat sie auch aufgefordert, mit ihm sich zu freuen und ihr Leben darzubringen als ein Opfer. Ja, wie steht es mit dir und mit mir? Sind wir bereit, uns selbst, unser Leben aufopferungsvoll für andere zu leben, um unserer Mitchristen willen? Wir haben gelernt, Jesus war bereit dazu. Paulus war bereit dazu. Sind wir bereit dazu? Überlege mal ganz konkret, zu welchen Zeiten und an welchen Orten du für andere so leben kannst. Ja, Paulus, er sprach auch davon, dass seine Arbeit, dass seine Arbeit zu ihrem Ziel gelangen wird. Aber wie kann sie denn zum Ziel gelangen, wenn der Kaiser Paulus hinrichtet? Wie kann es denn sein, wenn er stirbt? Er sieht darin keine Gefahr für sein Werk. Nur dann würde es zerfallen, wenn die Gemeinde das Wort des Lebens wegwirft und den Gehorsam gegenüber Jesus aufgibt. Aber der Heilige Geist erwacht darüber, dass das nicht geschieht, sondern dass die Gemeinde, die durch Jesu Blut erkauft ist und durch sein Opfer, ausharrt bis zum Ende. Dürfen wir im Gebet Gott klagen? Ja, denn das ist nicht das Gleiche, wie sich bei ihm zu beschweren. Wenn wir beten, ist das nicht murren. Wir dürfen Gott unser Herz ausschütten und der Heilige Geist wird uns mit unaussprechlichen Seufzern vertreten. Und daher lasst uns auf Christus schauen. Lasst uns von ihm lernen, von seinem Beispiel, was es heißt, uns selbst aufopferungsvoll für andere dahin zu geben, auf dass wir das nicht mit einer Einstellung tun, wie wir am Anfang gehört haben, der Undankbarkeit und des Murrens, sondern mit dem Blick darauf, was er für uns vollbracht hat. Und daher habe ich uns noch ein kleines Gedicht mitgebracht von Johann Piscator, dem ersten Rektor der Hohen Schule in Herborn, der als erster Deutscher eine kommentierte Studienbibel erschuf, dem selbst diese Sprache, die Schrift, die er selbst ins Deutsche übersetzt hat, die ihm stets so wichtig war, dass er dieses Wort des Lebens festgehalten hat. Und von ihm, lasst uns das noch zusammen hören. Er sagt: Ach lieber Gott, was Jammer und Not ist in der Welt an allen Orten. Doch schirmst du fein die Gläubgen dein, wider List und Gewalt der Hölle Pforten. Drum will ich mich ganz sicherlich verlassen tun auf dein Zusage, sein Wohlgemut und alles Gut von dir erwarten ohn Zagen. Doch ist's dein Will, dass ich halt still und etwas Leid in diesem Leben, so gib Geduld durch deine Huld, dass ich dir ja nicht widerstrebe. Die Welt ist schnöd, das Fleisch ist blöd, der Teufel auch umher tut schleichen. Drum mich bewahr in aller Gefahr und nimm mich endlich in dein Reiche. Ja, lasst also das Murren, leuchtet vielmehr, haltet fest am Wort des Lebens und lebt euren Glauben als priesterlichen Dienst für den Herrn. Amen.